Also einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier in den Mediennachrichten, in denen wir uns ja immer wieder beschäftigen mit Themen aus der Welt der Medien, wie wir sie immer nennen, medienaffine Themen, auch sehr viel immer, was im Netz passiert, im Internet, und da passieren ja nicht immer so schöne Dinge. Da hat zum Beispiel Netzpolitik.org gestern geschrieben, etwas, was ja eigentlich keine Mediennachricht ist, sondern etwas, das schon längst bekannt ist. Aber jetzt gibt es dazu Zahlen, nämlich laut einem Bericht des Bundesamtes für Justiz hat fremdenfeindliche und rechte Hetze im Internet im vergangenen Jahr stark zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Gewaltdarstellung in dem Jahr 2015 insgesamt um 130% gestiegen, also haben sich mehr als verdoppelt. Dabei macht dann die Zahl der im Internet begangenen Taten fast die Hälfte aller Verfahren aus. Und zwar ist da die konkrete Zahl 2300. Verfahren sind das wegen Volksverhetzung und Gewaltdarstellung im Internet. Zum Vergleich, im Jahr 2014 waren das gerade mal 500, also weniger als ein Viertel der Verfahren im letzten Jahr. Und das sind dann ja auch nur die statistisch erfassten Verbrechen. Viele werden ja auch gar nicht verfolgt. Rechte Hetze im Internet bleibt dann oft unbemerkt zum Teil oder auch einfach unverfolgt. Und da könnte man ja auch denken, dass auch irgendwo eine Verantwortung liegt. Einerseits natürlich darin, das als solches zu kennzeichnen und dagegen zu wirken als Nutzer von sozialen Netzwerken oder als Nutzerin sozialer Netzwerke, aber natürlich auch bei Betreibern solcher Internetseiten selbst. Da hat sich ja Facebook zum Beispiel nicht ganz so gut hervorgetan, und dabei sind wir eigentlich schon bei den Themen der Mediennachrichten heute, und zwar geht es heute ein bisschen um, vielleicht auch ein bisschen gegen Facebook. Da sind nämlich Neuigkeiten aufgetaucht, die hier in den Mediennachrichten thematisiert werden sollen. Rechte Hetze im Internet, das hatten wir ja gerade schon. So Hetze kann ja aber auch viel subtiler im Internet daherkommen. Subtil vielleicht nicht immer, beziehungsweise vielleicht weniger leicht erkennbar. Wenn Meinungsbeeinflussung zum Beispiel durch anscheinend seriöse Nachrichtenanbieter in der Facebook-Timeline auftaucht, im Newsfeed. Während des US-Wahlkampfs war das großes Thema. Da tauchten nämlich vermehrt gefakte News über die PräsidentschaftskandidatInnen Donald Trump und Hillary Clinton auf. Und sowas kann ja dann auch tatsächlich Einfluss haben auf Wahlergebnisse oder auf Meinungen der Bevölkerung. Die Daily Post schrieb da zum Beispiel einmal: NATO-Doppelpunkt, 300.000 Truppen stehen bereit, nur wenige Tage bis zum Dritten Weltkrieg. Das haben die da geschrieben, und das wäre dann ihre Zukunftsprognose für den Fall, dass Hillary Clinton gewinnt. Dabei sollten doch eigentlich solche Nachrichten gerade in unserem Zeitalter mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, leicht überprüfbar sein. Muss man einfach nur googeln, gucken, ob das vielleicht von einer seriösen Agentur kommt, ob andere Nachrichten das auch schreiben. Aber wenn man sich dann nur in sozialen Medien innerhalb der Filterblase bewegt, da sind dann Facebook und Co. die größten und wichtigsten Informationsquellen, für manche jedenfalls. Das stellt ein Problem dar, und dieses Problem könnte und sollte ja eigentlich auch von der Website selbst in Angriff genommen werden, auf der sowas passiert. In dem Fall war das natürlich Facebook, und entsprechend Vorwürfe gab es dann auch gegen Facebook und auch gegen Mark Zuckerberg, den CEO. Der hat sich aber von solchen Vorwürfen dann deutlich distanziert, mit den verschiedensten Begründungen, die allen meiner Meinung nach gar nicht so gut zusammenpassen, jedenfalls keine stringente Argumentation darstellen. Zuerst zweifelte der nämlich grundsätzlich an, dass solche Fake News Einfluss haben könnten auf die Wahlen.
I do think that there is a certain profound lack of empathy in asserting that the only reason why someone could have voted the way they did is because they saw some fake news.
Sagt hier der Mark Zuckerberg, und natürlich kann das nicht die einzige meinungsbildende Maßnahme sein, die da Bürger oder Bürgerinnen erfahren, aber es ist ja schon das, was man durch die Medien mitbekommt von möglichen PräsidentschaftskandidatInnen, was zwangsläufig auch das Bild derer prägt. Und da kann man ja dann die Berichterstattung, die auf Facebook erfolgt, nicht ausschließen. Wenn man dann da liest, dass Hillary Clinton für 137 Millionen Dollar illegale Waffen gekauft haben soll und man daraufhin keine Gegendarstellung liest, kann das schon Sympathiewerte stark beeinflussen und senken. Auf der anderen Seite kann natürlich auch so eine falsche Berichterstattung einer populistischen Rhetorik in die Hände spielen. Wenn dann der eigene Kandidat oder die Kandidatin andauernd falsch dargestellt wird, senkt das natürlich dann das Vertrauen in die Medien und kann dann auch als Argument in die Wege geleitet werden, ein grundsätzliches Misstrauen an den Tag zu legen gegenüber Nachrichtenberichterstattungen. Da wird es dann auf einmal ganz leicht, ganz laut Lügenpresse zu rufen. Und das können dann auch die betroffenen Politiker und Politikerinnen machen. Als ein Nutzer Mark Zuckerberg auf die Verantwortung ansprach, mit dem großen Einfluss der Website, die da mit einherkommt, distanzierte sich der Facebook-Chef davon auch wieder. Und nämlich sehe er das gar nicht als Aufgabenbereich von Facebook an. Laut Mark Zuckerberg sei das soziale Netzwerk immer noch vor allem da, um sich mit Familie und Freundeskreis zu vernetzen. Da würden dann die wenigsten Facebook überhaupt als Medien- und Nachrichtenseite nutzen. Dem man deutlich widersprechen kann. Tatsächlich nutzen nämlich mittlerweile sehr viele Menschen soziale Medien, um an News zu kommen, um da über ihren Newsfeed ganz einfach schnell von verschiedenen Nachrichtenseiten da Berichterstattung zu bekommen. Einer Statistik der PEW Research zufolge benutzen sogar 62% der amerikanischen Bevölkerung genau solche sozialen Netzwerke, um an ihre Informationen zu gelangen, um tagesaktuelle Nachrichten zu lesen. Und darunter benutzen dann die meisten genau dafür auch Facebook. Zuckerberg weist das Problem aus dem Aufgabenbereich der Firma aus, nämlich sei Facebook nämlich eine Technologiefirma und stelle nur die technischen Möglichkeiten voraus, sich zu vernetzen, dass man dann die Verantwortung hat, das zu kuratieren oder zu moderieren, was auf der eigenen Website steht, um keinen Raum für Diskriminierung oder rechte Hetze zu schaffen, ist ihm dabei wohl weniger wichtig. Dabei hat ja Facebook eigentlich auch Richtlinien, die genau sowas verhindern sollen, die sich jetzt nicht direkt auf solche Fake-Nachrichten beziehen, aber halt auf andere Kommentare, die da oft abgelassen werden. Wie ambitioniert diesen Richtlinien jedoch nachgegangen wird, hat sich ja in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Wenn es zum Beispiel wichtiger und leichter ist, weibliche Nippel zu zensieren, als auf rassistische Anfeindungen zu reagieren. Aber nichtsdestotrotz könnte man doch ein Tool einführen, eigentlich, das Fake News als solche kennzeichnet, um eine seriöse Berichterstattung zu garantieren. Das überschreite dann aber laut Mark Zuckerberg Facebooks Möglichkeiten. Das Fake News-Problem sei viel zu philosophisch wie technisch komplex. Technisch komplex sollte ja eigentlich kein Problem sein für so eine Firma, die sich mit Technologie auseinandersetzt. Und genau das hat eigentlich auch ein junges Team von College-StudentInnen aus Amerika bewiesen, dass das gar nicht so schwer sein sollte. Die haben jetzt in 36 Stunden eine Browser-Erweiterung entwickelt, die Nachrichtenartikel auf Richtigkeit überprüft. FIB nennt sich die, das ist Englisch für Flunkerei und das gleicht Tatsachenbehauptungen in Nachrichtentexten mit Meldungen von anderen Anbietern ab und checkt dann die URL gegen eine Datenbank von vertrauenswürdigen Quellen. Wenn niemand sonst über die Nachricht schreibt oder die Schlagzeile dann nur über sowieso dubiose Plattformen verbreitet, wird dann erscheint ein Hinweis neben der Nachricht, der besagt nicht verifiziert. Also genau das, was für Facebook so unmöglich scheint. Wenn Facebook so eine Erweiterung schaffen wolle, wäre der Aufwand aber trotzdem schon viel größer. Man bräuchte da viele Technikerinnen, hat da einer von diesen College-Studenten auch im Interview gegenüber der Süddeutschen zugegeben. Außerdem habe ja Facebook Richtlinien und die besagt ja, dass Leute im Prinzip posten können, was sie wollen. Würde Facebook diese Fake News unterbinden, würde das nach aktuellem Stand den eigenen Richtlinien widersprechen. Aber das zeigt ja immerhin, dass es so einfach ist, so eine Erweiterung einzuführen in kleinerem Maße, dass es eigentlich auch für die Techniker und Technikerinnen von Facebook kein Problem sein sollte, sowas zu machen. Die Fake News braucht man ja dann auch nicht zu löschen. Man könnte einfach anzeigen, wie das diese Browsererweiterung macht, ob sie verifiziert sind oder nicht. Dann wäre das Richtlinienproblem vielleicht auch nicht so groß. Hier wird auf jeden Fall deutlich, dass dieses Thema Facebook anscheinend doch nicht so wichtig sein kann. Der Eindruck entsteht auch beim Interview mit dem 18-jährigen College-Studenten, der das mitentwickelt hat. Anand Goel heißt er. Und laut ihm habe sich Facebook bis zu dem Zeitpunkt des Interviews noch nicht mal bei den Entwicklerinnen dieser Browser-Erweiterung gemeldet, um vielleicht mal über dieses Problem zu reden. In anderen Fällen hat Facebook offensichtlich aber auch weniger Probleme, politisch zu agieren bzw. Newsfeeds abzuändern. Facebook habe nämlich nun eine Software entwickelt, um bestimmte Posts in den Newsfeed von Nutzerinnen zu unterdrücken, abhängig von der geografischen Lage. Eine dritte Partei könne dann überwachen, was in den sozialen Netzwerken geteilt wird und dann entscheiden, was dort zensiert wird. Offensichtlich hat das US-Unternehmen Facebook die Existenz der Software noch nicht bestätigt. Die New York Times, die davon berichtet, beruft sich dabei auf einen ehemaligen Mitarbeiter, der genau das geäußert haben soll. Mit dieser Entwicklung dieses Repressionstools kommt Facebook vor allem der chinesischen Regierung entgegen. Die will gerne die volle Kontrolle über das Internet in China haben. Genau deshalb gibt es dort seit 2009 nämlich auch kein Facebook mehr für die Bevölkerung. Den Anlass für das Verbot lieferten da heftige gewalttätige Auseinandersetzungen in der Unruheprovinz Xinjiang im Nordwesten Chinas. Und zwar haben sich da miteinander auseinandergesetzt Chinesen und die dort lebende muslimische Minderheit, die Uiguren. Angeblich hatten sich diese Uiguren über Facebook vernetzt, um sowas zu planen. Daraufhin hat dann die chinesische Blockierung soziale Netzwerke blockiert. Also Facebook an erster Stelle, aber ebenso Twitter, YouTube und eine Reihe weiterer ausländischer Internetdienste. Seitdem hat der Facebook-Chef Mark Zuckerberg in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, sein soziales Netzwerk zurück nach China zu bringen. Denn China bietet da einen unglaublich großen und auch attraktiven, weil lukrativen Markt. Sogar den größten der Welt für Internetbelange. Dort gibt es nämlich über 800 Millionen regelmäßige Nutzer und Nutzerinnen. Das hat den Markt dazu getrieben, immer wieder neue Annäherungsversuche zu starten. Der lernte schon Mandarin in Sprachkursen und präsentiert sich offensiv dann auch mit seiner Frau Priscilla Chan, deren Eltern einen chinesischen Migrationshintergrund haben, um irgendwie Sympathiewerte zu stärken. Und jetzt will er sein soziales Netzwerk Facebook an die politische Einstellung der chinesischen Führung anpassen. Wie viel Erfolg er damit haben wird, ist fraglich durch den Mangel an ausländischen Angeboten florieren nämlich in China seit einiger Zeit eigene soziale Netzwerke, die in China entwickelt wurden, was der Regierung ja eigentlich besser passt, weil die ja besser kontrollierbar sind. Trotzdem ist das ja interessant zu sehen, dass Facebook da ermöglicht, unliebsame Nachrichten zu entfernen für politische Führung, aber Fake-Nachrichten nicht entfernen kann, die negative politische Konsequenzen haben könnten. Facebook haben wir jetzt hier vielleicht schon ein bisschen genug gehatet in den Mediennachrichten, obwohl so soziale Netzwerke ja eigentlich auch tolle Möglichkeiten bieten, genau aufgrund dieser Vernetzung, zum Beispiel auch für Minderheiten oder für Leute, für denen es schwerer fällt, sich so zu vernetzen. So eine Minderheit sind zum Beispiel ja auch Künstlerinnen in der Graffiti-Szene, Frauen, die Graffiti machen. Das ist was immer noch sehr männlich dominiert ist und wo dann auch Frauen für ihre Emanzipation kämpfen müssen. Eine so eine Graffiti-Künstlerin, das ist die Sani aus Tschechien, sie hat sich gedacht, dass es eigentlich da mal mehr Aufmerksamkeit geben müsste für Graffiti-Künstlerinnen, um die zu empowern, und hat sich da ans Werk gemacht, eine Dokumentation zu drehen. Girl Power heißt die. Darin geht es um Graffiti-Künstlerinnen aus verschiedensten Städten der Welt. Prag, Moskau, Kapstadt, Sydney, Madrid, Berlin, Toulouse, Barcelona und so weiter. Da wird gezeigt, wie verschiedene Künstlerinnen sich in der immer noch sehr stark männerdominierten Szene beweisen können. Vorrangig geht es in dem Film dann aber um die tschechische Freiterin Sani, die den Film sozusagen gedreht hat und deren Autobiografie das auch so ein bisschen geworden ist. Sie hatte auf jeden Fall die Idee für den Film und konnte dazu uns dann auch ein bisschen was erzählen.
I guess how I got involved to graffiti. You know, the thing is that like in Czech Republic there was a big wave of Western culture which came after communism fell, so everybody wanted to do something from West, like, and the hip hop was a big thing, and I always liked to paint, so I started to do graffiti by myself. When I started, I was not really to be supported, and I guess also that few years after fall of communism, you know, during the communism, the women were not really supported to be emancipated here, so 7 years after fall of communism was very similar. So guys, they really did not support me, so I was doing it by myself, and of course, sometimes someone crossed me my piece, go back to the kitchen and stuff like that.
What, you need a penis to write graffiti?
So it was very hard for me, but I did not stop. And I think, you know, like, let's say 15 years ago, and especially when you are young, you want to be part of something and you want to have a respect. So, of course, at that time, I really, really wanted to get into magazines, like graffiti magazines and movies. But because guys, they did not support and respect, I was not there. So that's also the way how I decided to make my movie. I always wanted to support women, and so I continue in that. But I think nowadays the girls, they are not that much struggle in this anymore, because nowadays everybody can be visible if you really want. So very easily movie on your mobile phone, and you can upload on YouTube. And if you want to get in touch with other graffiti girls, you can just maybe Google for Utah on Instagram, and you will find her account, so you can very easily get in touch with them. But to me, that time I just knew that there exist some girls, and it was impossible to get in touch with them, so I was very on my own. But in other ways, I think that you don't need anyone to do what you really want to do, and because you see that there are other girls around the whole world, they make bomb stuff, you feel very strong. It's not the same as it used to be, and the girls are coming, so yeah, it's much better. And I guess that guys are also not that sexist as they used to be, and things seems to be better. There were a lot of graffiti movies and there were no girls. So I thought that it would be interesting to make a movie, because graffiti is a very visible thing. My point of view was not to just make like graffiti book, because in graffiti book you have always like pieces of the people. But to me, in graffiti, it's not that much about what you do, what you write. It's like important part of it, your style. But for me, it's much more what is behind, what you give to it, the problems you go through, that you are also a normal person with a lot of special feelings, you know. When you have a book with graffiti, there is always like, I started, this is my crew, I have done this and that, and I have traveled there and there. But to me, it's more important or interesting the personality of the people, why they do it, the struggles they go through, especially as a woman, if you have a kid. If to stop graffiti career or not, and also in every country, it was not like in mine, the scenes are very different, so I was also interested about it. The girls I have in the movie, they are focused on underground graffiti, so they stay underground. Some of them I was hunting for years, like Utah maybe 5 years. Doing it maybe 3 years, so always some guy came here and I was like, hey, have you know you're from Spain? Have you ever met this girl? And he was like, yeah, I met her there and there. And I was like, yeah, don't you know any friends? It was a long time, but I was making the movie 9 years, so it was hard, because the man's point of view was not to put there any girl. I was like, I have to put this girl because she was the best in something, like most respected, the most trained, the longest active, the first in Russia, for example. So, of course, also I'm a girl from Central Eastern Europe, so where graffiti has been about 23 years, and in the US it has been more than 50. So, of course, not all girls trust that it will be somehow good or valuable. So it was not easy. When I started to do graffiti, I was fighting with the guys. They did not trust me. Then I was making the film, and I also started to fight with the trust of the girls in the movie, because of course we did not expect that movie will take so long. So during the years, girls also stopped to dream or think that we will ever finish that, and then it took 5 more years that we published that. I left many things for this movie. I stopped study at university, and I left my manager position at the company, and problems with my parents. They had no idea what I'm doing. I think that we marked the history for the girls in graffiti, and I'm getting emails every day from the girls, thank you for this, and it was so powerful to me. And graffiti is a subculture, you know, and I'm so inspired by that. So, as I said, now things are changing, and maybe in 20, 30 years there will be the same guys as girls, and other girls can see the history, and now it seems to us as something super normal to go and wait. So if someone will tell me you can't wait because you're a girl, I will be like, what the fuck? But that was in graffiti, so we mark the history, and I think it's very important. It doesn't matter who you are, you can be girl or guy, and you can do what you want. And if you trust yourself, sometimes you have to travel around the whole world, and maybe it will take a while, but your dreams can come true. And if it happened to me, it can happen to anyone.
Jenny haben wir hier gerade gehört. Die hat den Film Girl Power gedreht, in dem es um genau das geht, was sie gerade beschrieben hat, um Frauen in der Graffiti-Szene. Und der Film, den kann man morgen auch nochmal sehen, und zwar in Leipzig im IVZ, im Institut für Zukunft. Da wird er am 1. Dezember um 8 Uhr abends nochmal gezeigt. Nochmal sage ich, weil der wurde da schon mal gezeigt, aber aufgrund der großen Nachfrage wird er dann noch einmal dort laufen. Und mit diesem Tipp entlasse ich euch auch schon aus den Mediennachrichten vom 30. November 2016. Nächste Woche bringe ich dann wieder ein paar neue Medienthemen mit. Bis dahin wünsche ich noch allen eine schöne Zeit und gebe wieder zurück ins Studio.